Deutschlandfunk.
Mein Haus hat Räder, ich bin frei.
Ist halt schön, gell? Mehr kann man nicht sagen, gell?
Wenn im Zelt Mücke und du hummeln dich vor Jücke und du kannst dann nicht raus im Regen.
Hauptsache, es gibt eine vernünftige, saubere Toilette.
Camping ist die Zukunft.
Domestizierte Globetrotter. Unterwegs auf Campingplätzen. Ein Feature von Ulrich Land.
Carry me, caravan, take me away. Carry me, caravan, take me away.
Parzelle 1. Nomaden und sesshafte Müßiggänger.
Ich war einer der Jüngsten. Eine Lichtung, irgendwo mitten im Wald in der Eifel. Die Rundzelte standen im angrenzenden Wald. Als 7-jähriges Großstadtkind also zum ersten Mal zelten. Und dann gleich bei Rotkäppchen, der hässlichen Hexe und dem bösen Wolf, draußen im finsteren Tann. Ich hatte das warme Familiennest zu Hause eingetauscht gegen einen klatschnassen Schlafsack. Denn klar, es regnete und es regnete durch.
Das Unerreichbare, dass man nie sein Ziel erreicht. Also man hat immer was vor sich. Man hat noch nie alles gesehen. Es kommt immer was Neues.
Joachim, Ende 40, Überzeugungscamper aus der Gegend von Mainz.
Wir lassen es einfach laufen. Immer drauf los und schauen, wohin der Weg uns führt.
Einfach ein Freiheitsgefühl. Wirklich Freiheit. Zwischen zwei Bäumen hängt man die Hängematte hin und legt sich da mittags rein. Und es ist einfach, ja, easy going.
Susanne Kog und ihr Mann Stefan. Seit Jahren Camping begeistert.
Wir haben angefangen mit einem Zelt und seit 5 Jahren sind wir eben jetzt ja, stolzer Besitzer dieses Wohnmobils hier.
Gerade im Zuge des Corona-bedingt wieder stärker ins Blickfeld gerückten Inlandstourismus erleben die archaisch-anarchischen Campingfreuden einen ungeahnten Boom. Wurden vor 20 Jahren noch etwa 20 Millionen Übernachtungen auf deutschen Campingplätzen gezählt, so waren es im Jahr 2020 rund 34 Millionen Campingplatzübernachtungen. Von der Gesamtzahl der Gästeübernachtungen in Deutschland entfielen im September 2019 7% auf Campingplätze, im September 2021 waren es 10%.
Wir können, wenn wir wollen, jederzeit losfahren. Kurztrip nach Holland oder jetzt letztes Wochenende nach Hamburg. Wir sind zum Beispiel von hier, von Kerpen, nach Frankreich gefahren, haben in Saint-Michel angefangen. Dann sind wir die Atlantikküste runtergefahren. Cacan, Lacanau waren wir. In Biarritz sind wir rübergefahren zum Mittelmeer. Haben wir noch 2 Wochen Urlaub gemacht.
Urlaub vom Urlaub.
Heute hier, morgen dort. Bin kaum da, muss ich fort. Hab mich niemals deswegen beklagt.
Und das alles in 3 Wochen, so viel würde man ja sonst gar nicht sehen.
Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt.
Das haben wir während Corona noch mal mehr gemerkt, dass wir das brauchen.
Kerstin Heuwinkel, Soziologin und Tourismusforscherin in Saarbrücken.
Dass wir mal weg müssen, also woanders hin. Diese Differenz, weil dann dieser Ortswechsel mir auch hilft, Dinge zu vergessen.
Wir haben so Hydraulikstützen, mit denen kann man das Wohnmobil ausnivellieren. Die müssen eingefahren werden, der Strom muss abgeklemmt werden. Da muss halt innen drin alles gesichert werden, weggestellt werden, dass nichts umkippt während der Fahrt. Aber 10 Minuten und dann ist man tatsächlich abfahrbereit.
Innen im Wohnmobil, im Caravan soll es möglichst aussehen wie zu Hause.
Aber man hat andere Kulissen aufgezogen.
Sieht in eine andere Landschaft. Portugals Steilküste. Wie eine Folie vorm Fenster. Eine Fototapete. Im fahrbaren, wie die heimischen 4 Wände eingerichteten Domizil. Schön und schön gemäßigt. Freizeitmobil herumziehen. Im wohlbemessenen Rahmen.
So das klassische Wildcampen haben wir nicht gemacht. Soweit ich weiß, ist das nur noch in Skandinavien zulässig. Alles weiter südlich, da ist es strikt verboten.
Und auch in manchen Ländern sehr gefährlich. Also man hätte keine ruhige Nacht irgendwo im Wald oder Gott weiß wo zu stehen. Ne?
Nein, da sind wir zu alt dazu. Irgendwo hinfahren, das Aufbauen des Stress ist zu groß, geht nicht.
Gabi und Dieter Zimmermann, die klassischen Dauercamper im vorgerückten Alter, haben sich mit ihrem Wohnwagen auf dem Campingplatz am Schluchsee im Hochschwarzwald eingerichtet.
Ich schaue es mir an, wie sie fahren, die Leute, aber für mich nicht mehr.
Wir sind glücklich hier, so wie es ist.
Meine ersten Zeltferien fanden in Zeiten statt, als man noch Stroh ins bodenlose Zelt warf. Stroh, das mit der Zeit, je mehr Wölflings- und Jungpfadfinderfüße in triefend nassen, lehmverkrusteten Schuhen rein und raus gestolpert waren, je länger es durchregnete, desto heftiger nach Fäulnis, Pilzen, Mäusekacke roch, nach Moder und Schmodder. Und das Stroh nahm eine immer grünere, immer schwärzere Färbung an, ähnlich wie unsere Schlafsäcke und unser Klufthemd, von den Socken ganz zu schweigen. Wie überhaupt alles im Umfeld der Zelte immer mehr die Farben des Waldes annahm, immer mehr mit der Umgebung verschmolz, bis zur Unkenntlichkeit.
Parzelle 2. Von den Wandervögeln über die Käferwelle bis zum Campervan.
In Mitteleuropa waren es die Lebensreform- und Wandervogelbewegungen, die im frühen 20. Jahrhundert das Zelten in den Freizeitfokus rückten. Und die Pfadfinder, die 1907 ihr erstes Zeltlager durchführten.
Während Campierende im Freien vor 100 Jahren noch das Zeug zum Bürgerschreck hatten, Zelten eine Art körperliche Widerstandsbewegung der schrillen Vögel war, ist spätestens seit den 1950er Jahren Camping in praktisch allen Gesellschaftsschichten angekommen, selbst im wohlsituierten Spießertum.
Mit Macht verbreitete sich der Hang zum Campingurlaub in den 50er, 60er Jahren. Von den 13 Millionen bundesdeutschen Urlaubern fuhren im Jahr 1960 erstmals über 20% mit dem Auto in die Ferien. Die Käferwelle war ins Rollen gekommen. Ganze Familien machten sich mit Sack und Pack auf den Weg, um an der Riviera zu campen.
Der Rücksitz wurde durch Schlafsackwülste auf 3 Lagen Konservenbüchsen ersetzt, wo die Kinder zu sitzen kamen. Während auf dem Dachgepäckträger das Zelt samt Campingmobiliar verstaut wurde, was der arme Käfer dann mit seinen paar stampfenden, dampfenden PS über den Brennerpass zu wuchten und jenseits mit glühenden Bremsen heil wieder runter zu manövrieren hatte.
Und in der DDR kamen schon früh in den 50er Jahren die ersten Camper zur Ostsee und schlugen ihre Zelte im Küstenwald auf. Wild, ohne Erlaubnis, ohne sanitäre Anlagen, ohne Strom. Aber sie wurden geduldet. 1974 waren es bereits 500.000, oft in Verbindung mit FKK, was in den 70er Jahren einen regelrechten Boom erlebte.
Camping galt vielen in der DDR als willkommene Alternative zum eingegrenzten Ferienkollektiv im Gewerkschafts- oder Betriebsheim des jeweiligen VEB. Campen wurde zur Massenbewegung. Und es gab schließlich über 500 offiziell anerkannte Campingplätze in der DDR.
Der Wohnwagen ist von 1963, ja.
Älter als Martin Kistenmacher selbst, der als bekennender Oldie-Camper auf Mitte 50 zusteuert.
Er präsentiert stolz seinen Oldtimer-Wohnwagen aus Schweden. Knubbelig klein, aber 6 Schlafplätze. Millimetergenau abgezirkelt. Platz ist in der kleinsten Hütte. Und Luxus pur.
Petroleumofen drin, ja, eine alte Kühltasche, passendes Radio muss natürlich auch dazu sein.
Innen ist der winzige Wohnwagen komplett mit Birkensperrholz ausgeschlagen.
Und er hat ein aufklappbares Badezimmer zu bieten. Gleich neben der Eingangstür wird eine rundgebogene Tür nach innen in den Wohnraum hineingedreht und eröffnet eine winzige Nasszelle, die den Namen Zelle wirklich verdient. Auch bei anbrandender Sturmflut kann man darin definitiv nicht umfallen.
Man muss aufpassen, dass die äußere Tür abgeschlossen ist. Dann steht man auf einmal im Freien. Das ist noch der Original-Toiletteneimer, Waschschüssel. Und wenn man halt Warmwasser haben will zum Beispiel, dann muss man sich das natürlich vorher auf dem Kocher warm machen. Da musste man gucken, dass man mit Ach und Krach auf 80 Stundenkilometer kam. Die Durchschnittsreisegeschwindigkeit war 60 Stundenkilometer. Ja.
Die Fernweh-Camper waren es, die die Aufbruchsstimmung der Wirtschaftswunderwelt auf die Straße brachten. Sobald das Urlauben finanziell möglich wurde.
Sie ließen Europa zusammenwachsen. Wiewohl Die Hohe Schule hatten die Interrail-Ticket-User gepachtet, die mit ihrem Bahnstreckenheftchen und mit den ersten Nylon-Mini-Zelten ein bis dahin undenkbar ausuferndes Europe-Cruising betrieben und immer noch betreiben. Die meisten empfanden sich als weltbewanderte Outdoor-Freaks. Man trat des Morgens mit freiem Oberkörper an der Waschstelle am Fjordufer an oder turnte die Zahnbürste zwischen den Zähnen barfußspitzelnd im Highland-Wildbach von einem Stein zum anderen.
Vier Jungs, wir fühlten uns alt genug, allein loszuziehen, zählten immerhin 14, 15 Lenze. Und klar war, wir wollten definitiv nicht auf einen stillos gewöhnlichen Campingplatz. Also nichts wie zum Pfadfinderlagerplatz am Forgensee im Allgäu. Am Ziel angekommen, mussten wir jedoch feststellen, dass schon andere Pfadfinderzelte dastanden. In unserer Not errichteten wir unser Zelt im Wald auf einem angrenzenden Hügel, der uns einen traumhaften Ausblick auf den See gewährte. Wie für uns gemacht. Tausendmal schöner als der offizielle Platz. Andern Tags, zu unchristlicher Morgenstunde, rüttelten zwei Polizisten an unserem Zelt und ratschten energisch den Reißverschluss auf. Wir schreckten aus den Schlafsäcken, um unterm drohenden Zeigefinger der Ordnungshüter zu erfahren, dass der Lagerplatz definitiv nur bis zum Waldrand da vorne gehe. Wildzelten aber sei eine Ordnungswidrigkeit, die mit harter Hand geahndet werde. Es gelte mithin noch am gleichen Tag das Zelt einzureißen oder aber an höherer Stelle vorzusprechen. Wir nahmen also vorm amtsgewaltigen Bürgermeisterschreibtisch Aufstellung und verhandelten wacker mit dem Häuptling der bajuwarischen Eingeborenen. Schließlich und endlich gingen wir stolz erhobenen Hauptes mit einer Sondergenehmigung in der Tasche aus dem Rathaus hervor. Das Sommerlager im Wald hoch überm See war gerettet.
Auch für die durchschnittsbiedere Globetrotter-Sorte bedeutete Campingurlaub vor allem in den 50er, 60er Jahren, dass man sich viel unter freiem Himmel bewegte. Denn die Campingplätze waren oft nichts anderes als große, weitläufige Wiesen.
Heutzutage stehen Wohnwagen und Wohnmobilen nur mehr eng bemessene Parzellen zur Verfügung. Und die Wiesen für die Zelte werden immer mehr an den Rand gedrängt. Schließlich bringen sie nur relativ geringe Übernachtungsgebühren ein. Im Gegenzug werden die Mobilheime immer luxuriöser, fahren für den Fernblick Satellitenschüsseln mit sich herum und sehen zunehmend aus, als ginge es darum, das Einfamilienhaus mit in den Urlaub zu nehmen.
Während Mitte der 80er Jahre die Zahl der Wohnmobile in Deutschland erstmals die 100.000er-Marke knackte, bei jährlichen Zuwachsraten zwischen 20% und 30%, lag ihre Zahl im Jahr 2021 bei fast 675.000. Ein neuer Rekord. Eindeutig ein Corona-Verdienst. Im Jahr 2020 waren fast 80.000 Wohnmobilneuzulassungen zu verzeichnen, 45% mehr als 2019.
Wobei die Wachstumsraten bei Wohnmobilen 3- bis 4-fach höher sind als die bei klassischen Wohnwagen, die man ans Auto hängen muss.
Insgesamt sind hierzulande inzwischen fast 1,3 Millionen Fahrzeuge zum Wohnen on the road.
Parzelle 3 – der Geschmack von Freiheit und Ferne.
Eine Kombination aus Loslassen und Kontrolle. Einerseits verlassen wir das Gewohnte und verlassen die Küche und dann fangen wir doch im Kleinen wieder an, genau das alles nachzubilden.
Sagt die Soziologin und Tourismusforscherin Kerstin Heuwinkel.
Dann gibt's wieder die Wäscheleine und dann doch wieder eine gewisse Ordnung in der Küche. Aber ich kann es kontrollieren.
Hauptsache Herr im eigenen Haus. Und sei es auch nur aus Stoff oder Blech.
Das hat auch was mit Macht zu tun. Meine, weiß nicht, 5x5 Meter habe ich dann unter Kontrolle und gestalte die so, wie ich möchte.
Die Selfmade-Welteroberung mit wohnmobilkutschierter Komfortzone.
Ich habe einerseits die Mobilität und ich habe andererseits mein Zuhause dabei. Ein Stromanschluss, Wasseranschluss. Gibt inzwischen ja auch welche, die dann Zäune dabei haben. Das ist hier meins. Da wird Abstand gehalten.
Social Distancing. Auch ohne Pandemie.
Hauptsache Abenteuer. Auch auf Seiten der Campingplatzbetreiber und Betreiberinnen.
Meine Frau und ich, wir sind beides Führungskräfte aus der Automotive-Branche.
Urs Fischbach.
Munter tätowiert, Dreadlocks, in bunter Arbeitskleidung unterwegs.
Er, seine Frau, die Schwiegereltern und zwei Freunde betreiben seit Sommer 2021 den Campingplatz zum Wilden Michel. Ihr Konzept? Die Wiederbelebung eines uralten Schwarzwaldhofes durch Kulturveranstaltungen am Wochenende, Ferienwohnungen und Apartments, Gaststube und Campingplatz.
Getragen von der Energie des Gegenentwurfs.
Wir haben alle stabile, gute Jobs hinter uns. Schnauze voll, ja. Gestrichen voll. Alles dreht sich immer schneller, der Druck wird immer größer.
Und bevor man auf der Strecke bleibt, steigt man lieber aus.
Wir haben einen Ort gesucht zum Zusammenleben, irgendwas Spezielles für Kreativität und für eigenen Handlungsspielraum.
Und sie fanden den Michelhof im 1000 Meter hochgelegenen Furtwangen-Lienach.
Das sind 18 Bewohner im Haus, ist schon eine unglaubliche Dynamik, sehr, sehr viel Drive, hier einen coolen Platz draus zu machen. Leben, wohnen und arbeiten an der gleichen Stelle.
Mit einem Investitionsvolumen von fast 2 Millionen Euro.
Aber mit Camping macht man gar nichts falsch, erst recht nicht in einer Traumlage wie hier. Samstagabend ist hier ein Konzert, dann wird hier ein bisschen gefeiert, Sonntag heißt ausschlafen, Zeug wieder zusammenpacken und wieder weg. Keine Schickeria-Gesellschaft. Ganz viel Fahrradfahrer, viele Naturfreaks, die freuen sich sowieso abends, wenn ein bisschen was geht.
Wie sich's für ein anständiges Pfadfinderlager gehört, hatten wir 4 3-Käse-Hochkadetten noch zu Hause für den gesamten Monat im Allgäu ein lückenloses Programm ausgearbeitet. Das Problem war nur, schon nach wenigen Tagen, kaum hatten wir die ersten 3 Programmpunkte abgearbeitet, Zelt aufbauen, Donnerbalkenbau, Einrichten der Feuerstelle, schlich sich der Schlendrian ein. Unerhört. 3 von 4 Kids wollten doch tatsächlich Ferien machen.
1,5-2 Meter Schnee. Das ist dann schon eine andere Nummer zum Campen.
Wir werden die Feier ins Neujahr auch hier verbringen. In der bitteren Winterkälte, jawohl. Man kann sich ja warm anziehen. Es gibt Feuerfässer und das Wohnmobil ist vollkommen beheizt. Lagerfeuer, Glühwein, Tee, sein Zuhause. Es ist warm, vorgeheizt.
Après-Ski auf Rädern. Und die verschneite Welt vorm doppelverglasten Isolierfenster.
Joachim hat sich mit seinem wintertauglichen Nobelmobil auf dem Campingplatz zum Wilden Michel eingefunden.
Wandstärke von 6 cm und ein Boden von 100 mm, eine 4 kW Dieselheizung und damit können wir schon verdammt lang aushalten. Also minus 30 Grad dürften kein Problem sein.
Minusgrade lassen selbst Camping-Senioren kalt.
Dann haben wir Gasheizung und ruckzuck haben wir warm. Und in der Nacht stellen wir auf 1/2, gell? Da haben wir morgens noch so 8 bis 10 Grad drin, einwandfrei.
Auch der Campingplatz am Schluchsee liegt auf fast 1000 Meter Höhe.
Wobei, Sie sehen jetzt, die Sonne scheint, da braucht man keine Heizung. Wenn wir im Winter da sind, sitzen wir draußen mit T-Shirt im Schnee.
Der Einzige, der das geplante Zeltlagerprogramm auf Biegen und Brechen durchziehen wollte, war der Connett, war ich. Bis zu dem Tag, an dem die 3 anderen meuterten und mich die vorgesehene Wanderung rund um den Forgensee allein absolvieren ließen. Ich verlief mich gnadenlos, stolperte schließlich durch den mitternächtlich düsteren Wald und kroch schweigend neben die seelisch schnarchenden Kumpel in meinen Schlafsack. Wünschte mir nichts sehnlicher als die straff geplante Bespaßung durch einen hauptamtlichen Entertainer auf dem spießigsten aller Campingplätze, am langweiligsten aller Baggerseen im norddeutschen Tiefland.
Parzelle 4, Natur pur.
Nachts haben wir einen gigantischen Sternenhimmel hier. Blick Richtung den Hang runter, geht im Osten die Sonne auf und trifft als allererstes auf den Campingplatz. Das ist wunderschön, jeden Morgen.
Dieses direkte Erleben der Natur ist ja ganz anders, als wenn man in so einem festen Haus wohnt oder auch einen Wohnwagen hat. Im Prinzip schläft man ja draußen.
Volker aus Köln, leidenschaftlicher Zelter seit seinem 10. Lebensjahr.
Man hört Rascheln im Wald, hat dann direkt irgendwelche Fantasien von irgendwelchen Wölfen. Selbst bei leichtem Regen glaubt man schon, die Welt geht unter, weil man wirklich jeden Regentropfen hört. Mein erster Zelturlaub, das war im Sauerland damals, 3 Wochen in den Sommerferien. Es hat viel geregnet, alle Sachen waren nachher verdreckt, versüfft, nass, verschimmelt. Aber es war trotzdem großartig.
Auseinandersetzung mit den Elementen, mit dem Elementaren. Archaisch und archetypisch. Das Zelt dürfte eine der ersten Formen des Häuserbaus gewesen sein, als der Mensch zum Menschen wurde. Ähnlich wie bei den Zelten der Sami im hohen Norden und bei den Tipis der Native Americans bauten die Steinzeitmenschen ein Gerüst aus Holzstangen oder Mammutknochen, legten Felle darüber und richteten in der Mitte eine Feuerstelle ein.
Und kleine Kinder?
Die Ontogenese reproduziert die Phylogenese. Die Entwicklung des Individuums wiederholt die stammesgeschichtliche Entwicklung.
Kleine Kinder bauen ebenfalls zeltartige Höhlen im Wohnzimmer aus umgedrehten Tischen und Stühlen, aus Wolldecken und Schals.
Man liegt ja auch direkt auf dem Boden. Man merkt ja auch, wenn man da irgendwie noch Tannenzapfen drunter liegen hat. Also solche Sachen hat man eben im Hotelzimmer nicht.
Als ich das erste Mal diesen Boden hier betreten habe, das war wie ein Sonnenstrahl.
Nicole Hart. Sie betreibt das Lynx Camp in der Nähe der Triberger Wasserfälle im Schwarzwald.
Als wäre eine Kuppel über diesem Camp, als wäre es etwas ganz Besonderes, etwas Friedliches, wie in einer kleinen anderen Welt. Durch die Verbindung mit den Bäumen ringsrum hat man wirklich das Gefühl, man ist total abseits. Dass der Ort so nahe ist, das spürt man am Ende gar nicht mehr, wenn man erstmal hier angekommen ist.
An drei Seiten von Wald oder zumindest Baumreihen umgeben.
Die Südseite allerdings eröffnet den nicht ganz so erbaulichen Ausblick auf den Fußballplatz eines Provinzvereins.
Und bei einer der Waldflanken werden die Fichten über kurz oder lang abgeholzt, wegen akuter Waldschäden durch Borkenkäferbefall.
Trotzdem, Nicole Hart ist es gelungen, aus der alten Tennisanlage den etwas anderen Campingplatz hochzuziehen, wo sämtliche Buchstaben des Wortes Natur großgeschrieben werden.
Die Wege nicht asphaltiert, sondern genau wie die Stellplätze mit Rindenmulch und Holzschnitze bedeckt. Äste und Gehölzschnitt aufgeschichtet, die dazwischen hochwachsenden Pflanzen säumen die Wege.
Back to the roots. Man campt einfach in der Natur, einfach etwas individueller.
Pyrenäen, Gratwanderung. Mit meiner damaligen Freundin immer auf den höchsten Höhen des Gipfelkamms entlang. Campen, wo es gerade passt. Dort war es, zumindest damals, ausdrücklich erlaubt, wild zu zelten. Man durfte nur nicht länger als zwei Nächte an einer Stelle bleiben. Bestes Wetter, das uns mächtig beflügelte. Am dritten, vierten Abend bauten wir das Zelt hoch droben, auf einer kleinen, abgelegenen Hochebene auf, in 2000 Meter Höhe. Rechts und links zackige Felsgipfel. Nichts Liebliches. Gar nichts. Aber direkt unterm wolkenlosen, rot-goldenen Himmelsgewölbe.
Das ist eine ganz dünne Haut und dadurch spüre ich Temperaturschwankungen. Ich höre die Natur, ich höre die Stille sehr viel intensiver als normalerweise, weil ich ja so verletzlich da liege.
Tourismusforscherin Kerstin Heuwinkel, bekennende Zeltcamperin, gern mit der ganzen Familie.
Ich werde vielleicht früh wach, weil die Vögel so laut sind, also irgendwelche Tiere, die vielleicht unterm Zelt unterwegs sind. Das ist ja unglaublich viel an Geräusch und auch an Geruch und Licht, was ich sonst ja gar nicht habe. Oder auch ein Gewitter.
Dann allerdings ist es ziemlich schnell zu Ende mit dem Gefühl, man könne alles kontrollieren. Plötzlich hat man nicht mehr die Natur im Griff, sondern umgekehrt. Die Machtverhältnisse wieder zurechtgerückt.
Ich hätte es ahnen müssen. Mag so 3 Uhr in dieser Pyrenäennacht gewesen sein. Plötzlich taghell das Zelt. Für einen Sekundenbruchteil. Wir schrecken beide hoch. Zack, da knallt es. Metallisch hart und scharf. Donnerschläge, tausendfach gebrochen an den Felswänden. Zerschlagen, zersplittert, zigfach vermehrt. Plötzlich untermalt von dramatischem Rauschen. Tropfengepolter, Hageltrommeln auf dem Zeltdach. Der nächste Flash, der nächste Knall, fast gleichzeitig. Musste verdammt nah sein, das Gewitter. Hautnah, wir mittendrin. Armselig im Auge des Spektakels. Kalter Schweiß auf der heißen Stirn. Die Augenlider weit aufgerissen. Wir saßen 1 Stunde, vielleicht 2, senkrecht im Schlafsack. Das erste und einzige Mal, dass ich Angst hatte beim Campen. Angst um mein winziges Leben. Zwischen diesen riesigen Bergen.
Wir sollten die Natur auch ernst nehmen. Weil wir sehen ja in Europa, in Deutschland, dass es gefährlicher wird.
Wir sind ja hier komplett in der Natur drin, rundum von Wald und Bäumen umgeben. Also es war nur ein Gegrolle in dem Berg drin. Man hörte keinen Vogel mehr. War einfach unheimlich.
Am leidlich funktionierenden Handy Anna Bläser aus Schuld an der Ahr. Besitzerin eines Campingplatzes, der nach dem zweiten Corona-Lockdown erst wieder wenige Wochen geöffnet hatte.
Und ich hatte 1 Stunde vorher noch eine große Getränkelieferung. Ich habe einen Laden dabei und ich hatte gerade die letzten Tage so ungefähr zwischen 20.000 und 25.000 Euro Ware reingemacht. Und der Platz war auch richtig, richtig gut besetzt.
Das war am 14. Juli 2021. Ohne es zu diesem Zeitpunkt begriffen zu haben, stecken die Bläsers und ihr Campingplatz mitten im Hochwasserkatastrophengebiet an der Ahr.
Plötzlich aus dem Nichts der Untergang, der alles, im wahrsten Sinne des Wortes, den Bach runtergehen ließ.
In Schuld, im oberen Ahrtal, zeichnete sich das Drama bereits am frühen Nachmittag des 14. Juli ab.
Auf einmal kommt ein holländischer Gast und sagt, das Wasser kommt so schnell, der Wagen steht im Wasser. Ja, und dann sind bei uns alle Alarmglocken gegangen. Da haben wir gedacht, hier geht was ganz Schreckliches vor. Raus, raus, raus.
Parzelle 5. My mobile home is my castle.
Mittendrin im Zugriff der Elemente und andererseits diese Geborgenheitsillusion, selbst im Zelt, obwohl man genau weiß, man ist nur von hauchdünnem Stoff umgeben.
Wir haben uns gemütlich eingerichtet, alles was man braucht. Kaffeemaschine ist wichtig, ne?
Lieber 1000 Sterne am Himmel als 4 Sterne am Hotel.
Steht an der Außenwand des Wohnwagens von Gabi und Dieter Zimmermann geschrieben.
Klapptisch und Klappstühle, die den Charme der campingüblichen Flüchtigkeit ausstrahlen, obwohl das Gesamtensemble eher wie eine gestandene Wochenenddatsche wirkt.
Eine einfache Gemütlichkeit. Also Luxus ist bestimmt nicht da. Ne? Kissen, Decke, so im Bett. Jetzt im Winter eine Heizdecke drinne, Fernseher, das Radio. Wirklich herrlich.
Die Campingobsession, die in den Refugien vermeintlich unberührter Natur am Straßenrand oder unter der Grilldunstglocke der Campingplatz-Community ausgelebt wird, gedeiht im Kokon einer geschlossenen Gesellschaft.
Da gibt es wirklich die, die Zäune dabei haben. Dann gibt es andere, die nehmen Muscheln vom Strand und legen darüber eine Grenze. Manchmal gibt es übrigens das ja auch, dass so Dörfer gebildet werden, dass mehrere Leute ihre Zelte so aufstellen, dass es so einen Wall gibt.
Beim Campen rückt man sich näher auf die Pelle. Man erfährt mehr voneinander als in steinernen Häusern. Das Leben ist transparent.
Weshalb eben nicht wenige Caravan- und Wohnmobilfreunde ihr Areal eiligst einfrieden, um es gegen andere zu behaupten.
Die Schwelle, die da nicht übertreten wird.
Um den Preis natürlich, dass sie sich dadurch gleichzeitig selbst einsperren und die hochgepriesene Freiheit des Campens wieder eingrenzen. My Camping Home ist erst recht my Castle.
Entscheidend jedenfalls scheint zu sein, dass zumindest die Vorstellung aufrechterhalten bleibt. Man könne sich mit seinem Castle jederzeit und egal wohin auf den Weg machen.
Eine Vorstellung, die sich manch einer eine gehörige Stange Geld kosten lässt.
Joachim zum Beispiel mit seinem Expeditionsmobil.
Ein Allrad-LKW in der 12-Tonnen-Klasse für größere Reisen, Geländefahrten etc. Da gibt's fast keine Grenzen.
Wenn so riesen Wohnmobile ankommen, also gibt es schon natürlich Frotzeleien und irgendwie jetzt gibt der 300.000 Euro aus für so ein Wohnmobil, ja, und jetzt steht der neben dem Klo.
Innen alles weiß, kahl und kühl. Keine Stickdeckchen, keine Gardinchen. Eine Krankenstation ist bunt dagegen. Schubfächer, Schranktüren, Wandflächen, glatt poliert. Und alles scheint genauestens zu wissen, wo es hingehört.
Ein Steyr 4x4 und der liegt um die 180.000 Euro. Wir könnten, wenn alles eng kommt, aus dem Deich das Wasser ziehen und können das als Trinkwasser aufbereiten.
Camperautonomie um jeden Preis.
Trinkwasseraufbereitung als Möglichkeit um der Möglichkeit willen.
War bis jetzt noch nicht notwendig. Wenn man jetzt in Strandnähe steht oder auf Sand oder nassen Wiesen, also da ist es halt für so ein Fahrzeug sehr schwer, ohne Allradantrieb wieder runterzukommen. Und die schönsten Ecken sind immer da, wo man eigentlich nicht hinkommt. Gerade wenn man mit so einem Fahrzeug eine Weltreise macht.
Allenfalls eine halbe Weltreise. Übersetzen über einen großen Teich jedenfalls scheidet aus.
USA, Australien, dann müssen die Fahrzeuge meistens in Containern verpackt werden und die sind natürlich zu klein.
Jeder Fahrkomfort wird erklärtermaßen von vornherein ausgeschlossen.
Laut, robust, also ist nicht die bequemste und die schönste Art zu reisen, aber der Weg ist das Ziel. Manchmal wird man auch dreckig, Camping halt.
Deshalb ist das Vehikel außen auch nicht weiß lackiert, sondern beige, lehmfarben, undefinierbar. Hauptsache Tarnfarben schmutzig.
Wenn das Fahrzeug irgendwo in freier Natur steht, sollte man es halt nicht unbedingt direkt sehen. Es sollte sich schön in die Natur einfügen.
Naturverliebt. Aber nach dem ökologischen Fuß- bzw. Reifenabdruck fragen wir lieber nicht.
Parzelle 6. Low Budget, aber Erholung total.
Wahnsinnig günstig. Also für das Geld kann man sonst keinen Urlaub machen.
Dieses Jahr waren wir ja auch wieder zelten, 2 Wochen. Und ich fand unser Bad zu Hause noch nie so luxuriös wie nach diesen 2 Wochen. Ganz klar, weniger Komfort. Also ich suche diesen Verzicht und mach dir auch frei.
Für Van-Fans und Zeltgetreue. Der Charme des Downsizings.
In Mailand, der Campingplatz an der Grenze zur Katastrophe. So dreckig und so übel.
So steglos, wo wir ja so gar nicht mit umgehen können. Also der Campingplatz kann noch so einfach sein, aber es muss zumindest sauber sein und eine vernünftige Toilette, auf der man vor allen Dingen auch sitzen kann.
Man wird bescheiden, gezwungenermaßen.
Also Wasser, man muss schon noch mit der Gießkanne laufen oder zumindest mal einen langen Schlauch dabei haben, damit man seinen Camper betanken kann. Oder das Internet zum Beispiel ist jetzt auch nicht auf jedem Platz verfügbar. Dann setzt man sich halt an die Grillstelle oder im Sanitär sind noch ein paar Sessel, da kann man das Internet nutzen.
Ja, die Kinder, wieso gibt es dann kein WLAN und wieso ist hier kein Netz? Klar, und die mögen es auch lange zu duschen und wenn man dann alle 30 Sekunden diesen Knopf drücken muss, damit das Wasser kommt oder das Wasser dann nicht ganz so warm ist. Aber mit ein bisschen Abstand wird immer gesagt, was alles toll war.
Ist halt schön, mehr kann man nicht sagen, gell? Ruhig, schön, gemütlich.
Kein Stress?
Nein. Kein Stress. Nein. Kein Stress.
Telefon klingelt nicht, keiner will was von mir.
Draußen neben der Tür zum Vorzelt führt eine kleine, aber unübersehbare Metalltafel den denkwürdigen Spruch im Schilde:
Des Campers Fluch, schlechtes Wetter und Besuch.
Der Wohnwagen samt Vorzelt ist das Refugium und Eldorado der Zimmermanns. Mit freiem Blick auf den Schluchsee.
Man kann sie schön machen, gell?
Die meisten sagen, ey super, genau diese Oase habe ich gesucht.
Wir waren Eroberer, ohne Frage. Das Abi in der Tasche, ein Interrail-Ticket am Bändel um den Hals. Auf zum letzten, zum, wie wir glaubten, östlichsten Winkel der westlichen Welt. Ostfinnische Seenplatte, kurz vor der sowjetrussischen Grenze. Klar, ein Boot ausleihen. Wir waren schließlich Weltentdecker. Okay, die Ruderdollen des Kahns waren ausgerissen. Die Leihgebühr aber ausgesprochen zurückhaltend. Also reparierten wir die Paddelverankerung mit ein paar Schrauben aus dem ortsansässigen Fischereibedarfsladen und mit 3-4 Rollen Tesafilm. Packten Zelt und Rucksäcke übereinander als Ruderbank und stachen noch am gleichen Nachmittag munter in See.
Ich habe es so gelöst, dass ich keinen Telefonservice biete, weil ich betreibe dieses Camp für ca. 40 Plätze alleine. Ja, wenn da nebenher das Telefon klingelt, dann könnten wir jetzt nicht mal ein Interview führen. Ich könnte mich auch nicht mit meinen Gästen unterhalten. Also Telefon passt hier einfach nicht, das würde die Ruhe stören.
Stattdessen eine Homepage, die aber auch irgendwie nach alternativ verschworener Gemeinschaft riecht. Alles ein bisschen geheimnisumwittert.
Ich möchte nicht in jeder Zeitschrift stehen oder überall irgendwelche Annoncen schalten, weil ich einfach das Gefühl habe, wer hierher kommen soll, der kommt. Also das Geheimnisvolle, was hier im Camp quasi auch so ein bisschen schwebt, was mich bindet, was mich verbindet.
Stellt man sich unwillkürlich die bange Frage, ob man meditieren können muss, um im Lynx-Camp seine Zelte aufzuschlagen, ob man eine spezielle Antenne für den mystischen Magnetismus dieses magischen Ortes haben und 2 Zentimeter überm Boden schweben muss.
Überhaupt nicht. Das passiert von ganz alleine. Nee, also man muss überhaupt nicht aus einer esoterischen Richtung kommen. Bisschen ein Geheimnis, das schon. Sein, einfach sein, mal in die Bäume schauen, dann passiert das alles von ganz alleine. Die Natur nimmt einem auf. Man muss gar nichts dazu tun, nur herkommen und einfach sein.
Auf in unbekannte Gefilde, campen auf dem nächstbesten Inselchen. Auf Inseln, die mitten in den 1000 Seen im Osten Finnlands, bislang unentdeckt von der Menschheit, auf uns gewartet hatten. Die dringend einen Namen brauchten. Die Namen der Eroberer, versteht sich, die dort zwischen Felsbrocken und Kiefern ihr Zelt aufschlugen. Was nun mal einem Landgewinn gleichkam. Also mussten zwecks Klärung und Besiegelung der Eigentumsverhältnisse die neuen Namen sämtlicher Inseln, die wir in den 3 Wochen, 1-2 Tage besiedelten, in unsere Seekarte eingetragen werden. Mit Kuli, Unradierbar, Kap des guten Hoffmann, Atoll Dollinger, Mallorca, Eiland Land.
Parzelle 7, Campingtugenden.
Die Ungezwungenheit. Man ist per Du, man kennt sich und man hilft sich.
Hilfsbereitschaft genießt höchste Priorität auf dem Campingplatz. Insbesondere in Krisensituationen wie beim Hochwasser an der Ahr, wo Anna Bläser wieder am Handy ist.
In Facebook, in der Campinggruppe, haben die Jungs reingeschrieben, dass wir Hilfe gebrauchen können.
Mitte Juli 2021 kam die Hilfsbereitschaft auch auf dem Campingplatz an der Ahrschleife in Schuld zum Tragen. Wie überall bei der Hochwasserkatastrophe.
Mein Mann und ich, wir haben 60 Gäste von uns in Sicherheit gebracht. Ich habe auch manche ein bisschen heftig angehen müssen. Ihr müsst sofort weg, wir kriegen euch hier nicht mehr raus. Und 10 Minuten später hätten wir keinen mehr rausholen können. Da war der Weg so stark mit Wasser, wären wir mit keinem Auto mehr durchgefahren. Ich habe also 2 Leute noch aus dem Wasser rausgezogen. Da war ich selber bis unter die Arme im Wasser. Und die Strömung war so stark auf einmal. Dann hat dann ein Mann gesagt, Anni, lass mich los. Wir schaffen das nicht. Und dann sage ich, ich lass dich nicht los. Entschuldigung, Moment. Nee, ich lass dich nicht los. Wenn mein Arm abreißt, ich zieh dich hier raus. Da habe ich mich an den Zäunen festgehalten und haben wir uns so rausgezogen.
Auch Wochen danach ging ohne Hilfe untereinander nichts. Gar nichts.
Riesige Berge Schrott, die weg müssen, die ehrenamtlichen Helfer, so viele junge Menschen, also so was von toll.
Die Bläsers hatten sich über Jahre mit ihrem Campingplatz eine Existenz aufgebaut und standen binnen weniger Stunden vor dem absoluten Nichts.
Alles futsch. Und wie weit wir weitermachen können, das hängt alles mal davon ab, was überhaupt noch erlaubt ist. Also wir lassen es nicht hängen, aber wir wissen es nicht.
Der Wiederaufbau des Campingplatzes ist ungewiss. Das Genehmigungsverfahren bei den zuständigen Behörden anhängig.
Die Camper sind so ein ganz spezielles Völkchen, alle miteinander.
Auf den Campingplätzen tummelt sich eine kuriose, durchaus widersprüchliche Szene, eine besondere Spezies. Diesen oft entbehrungsreichen Freuden frönt vor allem ein Menschenschlag, der am digital-urbanen Nomadismus der Jet-Set-Youngsters keinen Anteil hat. Der eher bodenständig ist und Wanderbewegungen nur außerhalb des steinbehausten Alltags unternehmen kann. Bescheidene Allwetterpuristen und Downsizing-Fans, klischeetreue Hawaii-Hemdenträger, Naturfreaks und Weltenbummler. Ebenso wie die Besitzer von Wohnmobil-Luxus-Varianten.
Der Zusammenhalt, die Freundschaft ringsherum und der richtige Camper, nicht unter Corona-Camper.
Trotz allem Zusammenhalt ist, wie es aussieht, Camper noch lange nicht gleich Camper.
10-20% sind halt Schweine. 90% richtige Camper, womit wenig zufrieden sind. Ne? Darauf achte, dass Ordnung ist, Rücksichtnahme, Freundlichkeit.
Wohnmobil domestizierte Globetrotter, wohlanständige Zeitgenossen, die sich grillgrölender Ballermann-Auswüchse enthalten.
Und nicht zu vergessen die, die es leider überall in der Gesellschaft gibt. Spätestens seit 2019 verbinden manche Camping auch mit dem Missbrauchsskandal im westfälischen Lückte, wo über Jahre mehrere Kinder vergewaltigt wurden.
Die große Liebe meiner Studentenzeit besaß einen 2CV, eine Ente, das Freiheits- und Fernwehvehikel schlechthin. Sofort prickelte mir der Geruch von Lavendelfeldern und Thymian duftender Macchia in der Nase, wenn ich den Ellbogen könnerhaft aus dem hochgeklappten Seitenfenster winkelte und das gärtendünne Lenkrad ergriff. Der Wind rauschte das offene Verdeck, verwandelte die halboffenen Seitenfenster in flatternde Flügel. Während die Ente uns Camping-Sack-Pack beladen ins Land unserer Träume kutschierte, souverän mit erhobenem Schnabel durchs Autogewühle um den Arc de Triomphe watschelte, schlingerte, hubte, herzzerreißend hubte. Denn sie hatte für heute genug Strecke gemacht. Wir landeten auf dem nächstbesten Campingplatz und sahen uns als Bürger, Schreck und revolutionäre Weltverbesserer gezwungen, unser mickriges Zelt mitten zwischen den Hauszelten derjenigen aufzuschlagen, die wir doch eindeutig als Ausgeburten des Spießbürgertums ausgemacht hatten.
Pfingsten waren wir an der Mosel auf dem Campingplatz. Und hinter uns waren so Dauercamper. Und irgendwann samstagmorgens holt einer einen Benzinrasenmäher raus und mäht 10 Quadratmeter Rasen. Für 10 Quadratmeter Benzinrasenmäher. Also die ticken anders.
Es klaffen Welten zwischen der metallbewandeten und der tuchbeschirmten Campingfraktion. Die rechtschaffenden Rasenkürzer einerseits bemitleiden andererseits intensivst die Zeltcamper und Camperinnen.
Nach dem Motto, jetzt müssen die armen Menschen da zelten.
Wir haben auch schon welche Angebote, wo es eingeregnet hat, dass sie zu uns können kommen in der Nacht. Total durchgefroren, haben sich aufgewärmt und haben einen heißen Kaffee getrunken. Ne?
Vielleicht blicken die Freunde und Förderer des Zeltwesens in einer stillen Stunde ja mit den Adleraugen des Outdoor-Burschen nach innen. Steckt da womöglich eine Spur Neid im Grinsen über den wohlbehausten Bourgeois auf Rädern? Halten Sie die Fahne des blütenreinen, des zeltenden Globetrotter-Daseins, das nicht auf naturidentische Aromastoffe zurückgreift, vielleicht nur deshalb hoch, weil Sie es bei aller Weltläufigkeit nicht zu hinreichend Penunzen gebracht haben, um sich wenigstens ein Wohnbüsschen leisten zu können?
Ich muss jetzt keine Goldbommel irgendwie am Zelt haben, um jetzt zu zeigen, dass ich mir vielleicht auch ein Wohnmobil leisten könnte.
Von der Bergschuhträgerin über den Goldkettchenträger, vom Bodybuilding-Schönling über die esoterische Seidenschalknoterin, von den Backpacker-Romantikern bis hin zur luxusbarocken Wohnmobilschickeria. Alle sind sie da, auf ein und demselben Platz. Und alle zeigen sie mit dem Finger auf die jeweils anderen.
Ich kann es nicht erklären, aber ich würde mein Zelt auch lieber neben ein anderes Zelt stellen als neben Wohnwagen oder Wohnmobil, obwohl ich wüsste, dass ich da das Schnarchen nicht höre.
Die Campinggesellschaft als manifeste Klassengesellschaft.
Und mit den Heringen scheint auch die Rollenverteilung festgezurrt zu werden.
Es ist immer entweder die Abenteurerin, die alleine durch die Wüste reist, oder es sind so diese Wellness-Weibchen auf Reisen, Prosecco im Pool so ungefähr. Das ist auch das, was dann von der Wirtschaft bedient wird. Und es ist grundsätzlich sowieso so, dass häufig dieses Rollenverhalten weitergelebt wird. Wer packt denn den Koffer? Wer denkt denn daran, dass beide den Ausweis dabei haben? Das ist sehr frauenlastig.
Der Mann baut das Zelt auf oder richtet wahlweise das Wohnmobil aus. Die Frau steht am Gaskocher und später am Spülbecken. Er am Grill. Sie staffiert den Campingtisch mit Deckchen aus und bringt ihm ein kühles Pilz. Er leert den Fäkalienbehälter aus.
Und gerade bei so einem Wohnmobil, ne, wer sitzt am Steuer? So dieses, ach Schätzchen, so ein großes Ding kannst du eh nicht fahren. Auch totaler Blödsinn.
Vielleicht wird einem die Rollenverteilung auf dem Campingplatz auch nur deutlicher vor Augen geführt, da man quasi in die Haushalte hineinsieht, mehr von dem mitbekommt, was sonst verborgen bleibt. Ähnlich wie bei den sozialen Unterschieden.
Gerade in Deutschland geht ja die Schere immer weiter auseinander, dass es tatsächlich Menschen gibt, die sagen, wir müssen günstig campen und das ist die einzige Möglichkeit. Und andere sagen, ich mache das, weil es mir Spaß macht und ich kann mir jetzt den Luxus leisten. Dieses Glamping dann, ne? Glamour und Camping.
Parzelle 8, Glamping, voll im Trend.
Wir haben ein wunderschönes Raumbad, eine richtig große Duschkabine mit Echtglas, Fußbodenheizung, Klimaanlage, eine eigene Satellitenschüssel oben drauf, Geschirrspülmaschine, Trockner etc. im Prinzip. Wünsche sind keine Grenzen gesetzt.
Ein Campingfreund der Luxusklasse, der namentlich nicht genannt werden will.
Es fängt so bei ca. 150.000 Euro an, bis 300.000, 400.000, je nachdem, was dann alles rein soll.
Wobei echte Camper, die Wohnmobilchauffeure, des Hochverrats an den Grundprämissen des fliegenden Wohnens zeihen. Und deren Vehikel nennen sie, der weißen Lackierung und der Kastenform wegen verächtlich, fahrende Kühlschränke.
Es gibt auch nichts Schöneres, als hinten aus den Panoramascheiben rauszuschauen, wenn man morgens aufwacht und auf den Strand schaut.
Genau, ätzen die Vertreter der reinen Lehre. Die Enge des Wohnwagens hielten diese Herrschaften bloß aus, weil sie die Weite draußen durchs doppelt verglaste Fenster betrachten können.
Oder andersrum?
Die Weite der Welt da draußen sei für sie nur zu ertragen, weil sie im wohltemperierten Campingwagen sitzen. Indem sie die Tür hinter sich zuziehen, brächten sie die angebliche Naturnähe auf Hoteldistanz. Die Welt erobern, aber bitte mit Sahne.
Ein helles, cremebeigefarbenes Interieur sind in Mikrofaser. Wir haben eine schöne Holzoberfläche mit Chromapplikationen, Gefrierkombination, die wichtige Kaffeemaschine für morgens, die eigene Privatsphäre, die eigene Sauberkeit, muss auf nichts verzichten.
Das perfekte Double des feudalen Eigenheims. In putziger Puppenstuben-Miniaturausgabe. Mit all dem Drum und Dran, was aus der Reise in die weite Ferne eiligst den Rückzug ins naheliegend Private macht.
So im Yachtdesign, da ist dann auch alles weiß und mit silbernen Leisten, Goldleisten. Das hätte uns sicher jetzt nicht so zugesagt wie die Holzoberflächen, die wir jetzt haben.
Kostenpunkt?
75.000 Euro. Gebraucht, also es kostet neu etwa 100.000 Euro. Schon extrem viel Geld für ein Mobil, was einen Großteil der Zeit eben nicht genutzt wird. Also man darf im Prinzip diese Überlegung gar nicht anstellen. Denn das Urlaubsgefühl auf dem Campingplatz ist für uns ein Stück Freiheit.
Dass man sich durchaus noch mehr kosten lassen kann als Susanne und Stefan.
Mit am höchsten auf der nach oben offenen Richterskala stehen die Expeditionsmobile. Wobei das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht ist. Man kann auch schlappe 1,2 Millionen Euro hinblättern.
Wer die gerade nicht zur Hand hat, kann sich auch für etwas kleineres Geld ins exquisite Camping stürzen. Kann sich auf dem Abenteuercampingplatz eine Nacht in der Schlaftonne angedeihen lassen. Im Zelt hoch oben in den Baumwipfeln. Im gläsernen Iglu mit dem fantastischen Ausblick in die Sterne. Der besondere Kick, den man sich in den 70ern noch selbst besorgt hat.
Island, die Südküste, riesige, holprige Kiesflächen. Wo wollte man hier zelten? Von Wiese keine Spur. Soweit das Auge reicht, nur knochenharter Schotter. Vielleicht an diesem kleinen See, der völlig unscheinbar in der Kieswüste liegt. Aber auch hier am Seeufer kein Fleckchen grün. Zeltaufbau im Halbdunkel. Der Zeltboden auf den blanken Steinen. Ein einziges Gedrücke, Gekuller, Geschiebe unter der Isomatte. Eiskalt die Luft, die Nacht. Verdammt nochmal, war das kalt auf Island, mitten im Sommer. Als ich am anderen Morgen den Reißverschluss des Zeltes aufzitterte, ein türkis-weiß-graublauer Eisbrocken, direkt vorm Zelt, dümpelte auf dem See. Ohne Wind, ohne Strömung, just for fun. Zwischen zwei Eiszähnen des Klotzes ließ sich das andere Ufer ausmachen. Dort, wo der aufgerissene Gletscher heruntergeschledert kam und mit der Zunge an der Uferböschung leckte. Er musste in der Nacht gekalbt und das abgebrochene Stück in den See geworfen haben. Vor unserer Zeit aufgelaufen, gestrandet auf dem Kies. So gespenstisch wie vergänglich.
Parzelle 9. Jede Menge und zwar massig.
Bis hin zu großen internationalen Konzernen, die Campingplätze in mehreren Ländern betreiben. Es gibt ja inzwischen Hallenbäder auf Campingplätzen, Sportangebote, es gibt Unterhaltungsangebote und bis hin zum Self-Check-In und Check-Out. Beliebig kann man das aufpusten, dass es dann irgendwann tatsächlich ein Management eines Konzerns wird.
Und Camping zur Spaßindustrie wird.
Diese Freiheit und wirklich woanders hin, ich will mal alleine sein. Irgendwo am Meer. Und inzwischen ist es so, dadurch, dass es so viele gibt, wird immer mehr reglementiert, wo das überhaupt erlaubt ist. Und teilweise gibt es ja auch sehr hässliche Standplätze. Also in Frankreich kenne ich einige Plätze, das ist im Hafenareal, direkt neben den Müllcontainern.
Die schöne Welt der Wohnmobilität führt sich selbst ad absurdum. Geht unter in der Massenhaftigkeit, im großen Gedrängel. Man findet sich mit dem schicksten der Wohnmobile plötzlich auf einem Campingplatz der Kategorie grottenhässlich wieder.
Geteerte Großflächen, Fahrzeug neben Fahrzeug, Reihenhauscamping.
Wohnmobile werden verkauft wie geschnitten Brot. Es wird auch immer schwieriger, Stellplätze zu bekommen.
Zur Erinnerung, allein in Deutschland 80.000 Neuzulassungen innerhalb eines Jahres.
Mit dem Wohnmobil steht man allein und einsam an einem See, ja, und hinten geht die Sonne unter. Es ist eben halt nur Werbung.
So lass dich kaputt an Tempo Camping. So lass dich kaputt. kaputt, das fängt mal schön.
Wenn man nach Frankreich fährt, überall an den Stränden sind so Tore, 1,90 Meter hoch nur, dass die Wohnmobile da genau nicht hinkommen, weil die sich sonst überall dahin stellen und auf die auch keiner Lust hat.
Wo sich die Katze in den Schwanz beißt.
Einsame, naturnahe Stellplätze werden durch Überbevölkerung völlig entwertet. Das, weshalb man eigentlich dorthin gefahren ist, ist längst von Leuten des eigenen Schlages in Besitz genommen.
Du stehst nicht in der Wohnmobilschlange, du bist die Schlange.
Parzelle 10, wenn das Virus dazwischen funkt.
In Corona-Zeiten ist es schon ein bisschen arg voll geworden.
Wo jetzt in Corona-Zeiten komme, die machen ja eigenes Ding, ohne Maske, hinterlasse Schweinerei, die grüße dich nicht zurück. Die sind was anderes gewöhnt wahrscheinlich, ne? Andere Urlaub mit dem Flugzeug fort und Remi-Demi machen. Die haben sich halt ein Wohnmobil gemietet und lassen die Sau raus, auf Deutsch gesagt. Meistens halten sie sich nicht an die Nachtruhe, außer sie sind so voll, dass sie ins Koma fallen. Ne? Dann ist Ruhe.
Im Lockdown war zu, Auslastung sehr schlecht. Die Übernachtung war verboten. Nachdem im ersten Lockdown dann wieder aufgegangen ist, hatte man den absoluten Run.
Martha Sedlak. Sie ist in der Gemeinde Schluchsee zuständig für den kommunalen Vier-Sterne-Campingplatz mit über 200 Stellplätzen und zusätzlich einer großen Zeltwiese.
Wo auch der Camping-Hype im Gefolge der Covid-19 geschuldeten Fernreiseverbote angekommen ist.
Also letztes Jahr konnte man den Verlust der geschlossenen Monate wieder einholen, sage ich jetzt mal.
Doch dann, 2021, machte ihr Corona den nächsten, noch dickeren Strich durch die Campingplatzrechnung.
Wir hatten kein Weihnachtsgeschäft, kein Silvester, kein Fastnacht, kein Ostern. Im Sommer war gut, aber viele hatten länger gebucht und sind aufgrund von schlechtem Wetter früher abgereist.
Mein Mann ist depressiv vor zu Hause. Das hat mir schwer zu schaffen gemacht. Es waren fast 7 Monate. Man vermisst's, ne?
Was zu einer regelrechten Widerständigkeit der doch ansonsten eher als spießig verrufenen Campingfreunde führte. Die, wie das Klischee sie ausmalt, auf nichts als die eigene Ruhe bedacht sind und abends beim Nachgrillbier ihr Goldkettchen polieren. Plötzlich aber gingen genau diese Biedermänner und Frauen auf die Barrikaden.
Im April 2021, mitten im Teil-Lockdown, holten in Berlin die Fans des organisierten Nomadismus zu einer imposanten Camper-Demo aus.
Mehrere hundert Wohnmobile und Wohnwagen aus ganz Deutschland haben mit einem Autokorso durch die Hauptstadt für eine sofortige Öffnung der Stell- und Campingplätze demonstriert. Laut Initiative Campen mit Abstand sei das eine sichere Möglichkeit, um in der Pandemie Erholung zu finden.
Eine endlose Reihe von Wohnmobilen fuhr vom Olympiastadion bis vors Reichstagsgebäude.
Und von dort aus schnurstracks in die Headlines der tagesaktuellen Medien. Beispielsweise in die Abendschau des RBB-Fernsehens. Die Leidenschaft Camping, deren Ausleben für gewöhnlich qua Definitionem im Rückzugsraum stattfindet, wurde zum Politikum.
Wenn die Ente mit unserem ganzen Campinggeraffel über die Autobahn ötterte, war ganz klipp und ganz klar, hier fährt ein Nonkonformistenpärchen. Wie das Auto selbst, bei dem die Anarchie aus jeder Schaukelbewegung, aus jedem Bremsmanöver quietscht. Wer mit Hingabe eine aufmüpfige Ente fährt, die bockt und quengelt und längst nicht tut, was man ihr sagt, muss selbst auch einen Hang zum Widerspruch haben, muss fraglos selbst Rebell sein, muss Camper sein und Camperin.
Heute habe ich morgens dann schon ein bisschen Anlaufschmerz, wenn man so vom Boden hochkriechen muss. Oh, erstmal die Knochen und alles sortieren und dann versucht irgendwie elegant und sauber aus dem Zelt rauszukommen.
Und jetzt mit Corona ist ja ganz schlimm, gell? Also ich passe da arg auf, weil ich will nicht so sterben, gell?
Und ob man so campen will, ist auch noch nicht raus. Wenn schon das Vorzelt zum Heiligtum wird. Zutritt nur mit automatischer Fiebermessung, 2G und Boosternachweis. 2 Meter Abstand in der Endlosschlange vorm Waschhaus. Stell dich ein am Spültrog mit Mund-Nasenschutz. Ganzkörperdesinfektion am Eingang der Gemeinschaftsdusche.
Wahrscheinlich werde ich nicht bis 75 irgendwie weiter zelten, sondern irgendwann, mit 75 tue ich mir das nicht mehr an.
Domestizierte Globetrotter. Unterwegs auf Campingplätzen. Ein Feature von Ulrich Land.
Ich ziehe weiter, ne? Brech die Zelte ab.
Es sprachen Stefko Hanuszewski, Susanne Petzold, Marion Meinka und der Autor.
Wir sind glücklich mit unserem Campingplatz.
Ton und Technik Thomas Wedig und Lukas Fehling. Regie Uta Reitz. Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2022.
Carry me, caravan, take me away.
Aus dem Zelt raus, Reißverschluss zu, zack, ins Auto, weg.